Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution.
Deutschlandfunk, der Tag.
Nichts weniger als eine Revolution, so hat Karl Lauterbach seine große Krankenhausreform ganz unbescheiden bezeichnet. Ein riesiger Umbau der Kliniken in Deutschland. Aber bekanntlich hat es die CDU nicht so mit Revolution und die SPD offenbar auch nicht mehr. Deshalb jetzt der Rückwärtsgang und die Reform von der Reform. Die jetzige Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU sieht darin aber keine Verwässerung, sondern eine Verbesserung.
Die Anpassungen geben den Ländern und den Krankenhäusern Planungssicherheit mit realistischen Fristen zur Umsetzung und mit einem soliden Fundament.
Andere warnen, das geht zulasten der Qualität, bei OPs zum Beispiel, was der Bundestag da heute beschlossen hat. Und wir wollen uns das gleich genau erklären lassen. Und am Sonntag startet mit Baden-Württemberg das Superwahljahr mit 5 Landtagswahlen. Wir wollen uns vor allem die Wirtschaftspolitik in diesem Industriebundesland gleich genauer angucken. Haben 15 Jahre grüner Ministerpräsident ein Musterbeispiel in Sachen grüner Transformation hervorgebracht? Oder ist die AfD vielleicht auch deshalb so stark, weil es im Autoländle wirtschaftlich kriselt? Das ist unser zweites Thema heute in dieser Episode von der Tag. Am 6. März 2026. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Die deutsche Krankenhauslandschaft steckt voller absurder Widersprüche. Da fließt extrem viel Geld rein. Sie ist viel teurer als in den meisten anderen Ländern. Und trotzdem ist die Qualität nicht immer besonders gut. Und trotz des vielen Geldes können sich viele Krankenhäuser finanziell nicht über Wasser halten und machen dicht, was besonders auf dem Land natürlich ein riesiges Problem ist. Aus Sicht der Patienten ist das alles sehr, sehr unschön. Man zahlt immer mehr für die Krankenversicherung, wird unter Umständen aber eben nicht gut behandelt und muss dafür dann auch noch durchs halbe Bundesland fahren. Karl Lauterbach wollte da mit seiner Krankenhausreform vieles ganz grundsätzlich umbauen. Er hat zum Beispiel die Finanzierung der Krankenhäuser etwas geändert, dass die nicht mehr nur versuchen sollten, Geld durch möglichst viele aufwendige, aber vielleicht gar nicht nötige OPs wie am Fließband zu machen. Und die Krankenhäuser sollten eingeteilt werden in bestimmte Kategorien, sodass nur manche Krankenhäuser wirklich komplizierte OPs und Behandlungen machen dürfen, die sich damit auch wirklich gut auskennen. Andere dürfen dann eher so die normalen Eingriffe machen und wieder andere nur die Basic-Versorgung. Soweit ganz grob zum Status quo der alten Krankenhausreform, die auch noch gar nicht so lange in Kraft ist. Und jetzt kommt schon wieder die Reform der Reform, die vieles wieder abschwächt. Der Bundestag hat dem heute zugestimmt. Auch deshalb, weil es Kritik von den Bundesländern gab, die mit der Reform von Lauterbach nicht so happy waren. Jetzt wiederum sind andere nicht happy, wie zum Beispiel der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen.
Es verschärft ein zentrales Problem unseres Gesundheitssystems insgesamt. Zu viele Kliniken, zu viele Betten, zu viele Parallelstrukturen, zu wenig Spezialisierung. Statt diese Strukturen endlich zu verändern, konservieren Sie sie.
Und Atash Gürpina von den Linken findet, sowohl die Ursprungsreform als auch die jetzige Reform sind beide schlecht.
Mit der ersten wie mit der zweiten Reform werden flächendeckend bedarfsnotwendige Krankenhäuser schließen.
Das ist ein kompliziertes Feld und Felicitas Böselager aus unserem Hauptstadtstudio sortiert jetzt mit uns mal ein bisschen diese Kliniklandschaft. Und Felicitas, ich glaube, wir sollten schon noch mal kurz bei der ursprünglichen Lauterbach-Reform ansetzen, um zu verstehen, was sich jetzt wiederum ändert. Ein Aspekt war ja die Frage, wie Krankenhäuser bezahlt werden. Da wollte Lauterbach das System der Fallpauschalen ein Stück weit begrenzen und zusätzlich andere Finanzierung für die Krankenhäuser einführen. Weil, so wie das bisher war, das teilweise problematische Anreize gesetzt hat. Kannst du das nochmal erklären?
Vielleicht machen wir ein Gedankenexperiment, um diese Idee vom Lauterbach zu verstehen.
Sehr gerne.
Stellen wir uns so eine fiktive, mittelgroße Stadt in Deutschland vor, so wie es die überall in Deutschland gibt. Und in dieser Stadt gibt es 3 Krankenhäuser. Alle 3 Krankenhäuser haben Probleme, Fachkräfte zu finden. Alle 3 Krankenhäuser haben finanzielle Probleme. Und um diese finanziellen Probleme auszuheben, bieten alle 3 Krankenhäuser Hüftoperationen an, weil die Hüftoperationen viel Geld bringen mit der Fallpauschale. Das heißt, die Krankenhäuser kriegen pro Hüft-OP Knete. Mhm. Aber in dieser Gegend, in der unsere fiktive Stadt ist, sind gar nicht so viele Menschen, die Hüft-OPs brauchen, wie diese Krankenhäuser es anbieten. Gleichzeitig graben die Krankenhäuser sich gegenseitig das Fachpersonal ab und alle 3 haben die teure Technik, die man dafür braucht. Das kann man sich ja denken, das ist total ineffizient. Aber die Krankenhäuser machen es trotzdem, weil sie eben diese Fallpauschale haben wollen pro Hüfte. Auf der anderen Seite gibt es aber Behandlungen, die nicht so viel Geld bringen. Zum Beispiel Geburten. Aber Geburtsstationen braucht man trotzdem. Aber die Krankenhäuser haben gar nicht so viel Interesse, Geburtsstationen zu haben, weil sie eben nicht so viel Knete bringen wie eine Hüft-OP. Da kommt jetzt die Idee der Vorhaltevergütung ins Spiel. Das ist eine Idee von der Lauterbach-Reform. Die sagt, ein Krankenhaus, das ein bestimmtes Fachgebiet anbietet, wie zum Beispiel Geburten, soll so oder so Geld kriegen, egal wie viele Geburten in diesem Krankenhaus passieren. Da ist immer das Argument mit der Feuerwehr. Also eine Feuerwehr muss auch jederzeit ausziehen und Brände löschen können und dafür gut finanziert sein, auch wenn es zuletzt diese Feuerwehr gar nicht so viel Brände gelöscht hat. Also sie soll nicht pro Brand bezahlt werden. Also ist die Idee, ein Krankenhaus soll eine bestimmte Qualität vorhalten und kriegt allein für diese Qualität schon Geld.
Das klingt ja erstmal ganz vernünftig, glaube ich, oder würden wahrscheinlich viele so sehen. Wird das denn jetzt so beibehalten oder wird das geändert?
Ja, also dieses Prinzip soll schon erhalten bleiben. Diese Vorhaltevergütung soll durchgezogen werden. Es wird auch noch Fallpauschalen geben. Aber die Reform der Reform sieht eben ein bisschen mehr Schlupflöcher vor und mehr Zeit für die Krankenhäuser, um das umzusetzen.
Da gucken wir gleich im Detail nochmal drauf. Ich wollte noch mal kurz fragen, weil du gesagt hast, wird weiter Fallpauschalen geben, aber grundsätzlich soll das so erhalten werden. Die Linkspartei hat ja heute im Bundestag gesagt, wenn es um die Finanzierung geht, findet sie im Grunde beide Reformen Mist, weil beide nicht aus ihrer Sicht das Grundproblem angehen. Krankenhäuser quasi funktionieren sollen wie ein kapitalistischer Betrieb, also Gewinne machen sollen, anstatt sich alleine auf gute Behandlungen zu konzentrieren. Haben Sie da einen Punkt?
Die Linkspartei sagt, dass Krankenhäuser einfach keine Gewinne machen sollen. Und deswegen geht ihnen die Finanzierung, die Reform insgesamt nicht weit genug. Ich glaube, das ist eine Finanzierung, eine Reform, die man in der aktuellen Landschaft nicht umsetzen werden kann, so wie die Linkspartei sich das vorstellt, auch wenn das vielleicht eine schöne Idee wäre, wenn das klappen würde.
Dann kommen wir mal zu dem anderen ganz großen Punkt bei der ursprünglichen Reform. Da sollte ja eine komplette Neusortierung der Krankenhauslandschaft passieren. Also dass man sagt, es soll nicht mehr jedes Wald- und Wiesenkrankenhaus alles machen dürfen oder jetzt in deinem fiktiven Beispiel alle drei Krankenhäuser Hüft-OPs, sondern die Krankenhäuser sollen eingruppiert werden, entsprechend ihrer Expertise. Wie sollte das konkret aussehen? Vielleicht bleiben wir noch mal bei unserer kleinen imaginären Stadt.
Ja, und jetzt sollen diese Krankenhäuser sortiert werden in verschiedene Leistungsgruppen. Also man sagt, eines der Krankenhäuser bietet Hüft-OPs an, eines der Krankenhäuser vielleicht Geburtshilfen und vielleicht brauchen wir überhaupt gar nicht drei Krankenhäuser in dieser Stadt, sondern nur zwei. Denn es ist auch ein erklärtes Ziel, Krankenhäuser zu reduzieren. Ich habe ja eben gesagt, es gibt rund 1.700 Krankenhäuser in Deutschland und Ziel der Lauterbach-Reform, dass es am Ende nur noch 1.000 Krankenhäuser geben soll. So, und um das zu sortieren, soll es verschiedene Leistungsgruppen geben, also beispielsweise die Geburtshilfe oder die Krebsheilkunde oder die Altersheilkunde und von diesen Leistungsgruppen oder die Orthopädie, wie bei der Hüft-OP, und von diesen Leistungsgruppen soll es insgesamt 61 Stück geben. Und damit ein Krankenhaus sagt, ich darf eine Hüft-OP anbieten, muss es Kriterien erfüllen. Also beispielsweise braucht es eine bestimmte Zahl an Fachärzten oder Fachärztinnen und bestimmtes technisches Gerät. Also, dass diese Krankenhäuser sich gut auskennen in dem, was sie tun und Routine haben. Also ich spitze es mal zu, nicht irgendein Krankenhaus irgendwo auf dem Land soll komplizierte Krebsoperationen durchführen können, die es dann zum Beispiel nur einmal im Jahr macht. Dann soll es für die ganze Umgebung ein Krankenhaus geben, das diese OPs sehr häufig macht, dann sehr viel Routine hat und Spezialisten hat, während es auf dem Land trotzdem noch Krankenhäuser geben soll, die aber nur die Grundversorgung sicherstellen, also zum Beispiel die Notaufnahme. Oder in NRW gibt es solche Pläne, zum Beispiel nur die Geriatrie, die Altersheilkunde, weil die sehr wichtig wird in den kommenden Jahren in einer alternden Gesellschaft.
Aus Patientensicht würde ich erstmal sagen, klingt auch das logisch, dass man von jemandem operiert werden möchte, der da auch Ahnung von hat. Also würde ich jetzt mal so sehen. Aber es gab damals, als das so eingeführt wurde, auch viel Kritik, vor allem von den Bundesländern. Und auch den Punkt hast du schon angesprochen. Viele haben gesagt, das würde einen Kahlschlag in der Krankenhauslandschaft bedeuten. Also dass dann gerade auf dem Land, wo vielleicht auch ältere Leute nicht so mobil sind, ganz viele Krankenhäuser zumachen würden. Kannst du noch mal die Kritik erläutern und vielleicht auch sagen, ob die begründet war?
Ja, also vielleicht muss man sich da noch mal anschauen, wie das klappt mit der Krankenhausplanung. Also der Bund ist für die Finanzierung zuständig. Das waren damals über Fallpauschalen. Jetzt soll das über diese Leistungsgruppen und diese Vorhaltevergütung funktionieren und die Bundesländer sind für die Planung der Krankenhauslandschaft zuständig. Die haben früher über Betten geplant, haben gesagt, hier in dieser Gegend braucht man so und so viele Betten für solche Behandlungen. Also dieses Krankenhaus hat 365 Betten, dieses Krankenhaus 128. Dadurch, dass der Bund jetzt sagt, wir finanzieren euch über diese Leistungsgruppen, funktioniert die Bettenzuordnung nicht mehr und die Länder sind gezwungen, anders zu planen. Das haben die Bundesländer nicht so gern, weil sie dadurch Autonomie verlieren. Und sie haben argumentiert, dass die Vorgaben zu streng sind. Also, dass sie Krankenhäuser auf dem Land schließen müssen, weil sie zum Beispiel nicht die Zahl an Fachärzten und Fachärztinnen für eine Leistungsgruppe haben, weil zum Beispiel aufs Land nicht genug Onkologen ziehen. Und dann sagen sie, wir haben aber einen sehr guten Blick auf unsere Region und wir können sagen, dieses Krankenhaus kann eine spezielle Behandlungsmethode trotzdem anbieten, obwohl es nur zwei Ärzte gibt und das wollen wir selber entscheiden können. Und wir wollen uns das nicht vom Bund vorschreiben lassen. Mhm. Und dann kann man sich das vorstellen, das habe ich auch bei vielen Reportagen erlebt, Krankenhäuser sind ein extrem emotionales Thema. Menschen haben ganz enge Bindungen an ihre Krankenhäuser. Die haben da, sind da vielleicht geboren worden, haben vielleicht einen geliebten Menschen in einem Krankenhaus verloren oder haben in einem Krankenhaus eine wichtige Heilung erfahren. Und wenn es dann heißt, dein Krankenhaus im Nachbarort macht zu, ist das extrem emotional. Und es ist dann für einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin oder einen Landrat sehr schwierig, der Bevölkerung zu vermitteln, dass ein Krankenhaus wegen einer anderen Krankenhausplanung zumacht.
Aber nochmal kurze Nachfrage zum Verständnis, was das Schließen von Krankenhäusern angeht. Weil da hat ja Karl Lauterbach immer gesagt, im Moment schließen die halt unkontrolliert, weil manche einfach pleite gehen. Und dann könnte man das besser planen. Und dann müsste vielleicht das Krankenhaus, von dem du jetzt gesprochen hast, gar nicht zumachen. Aber man würde ihm die Onkologie wegnehmen und würde sagen, du bist jetzt einfach nur ein kleines, normales Krankenhaus. Also wäre das tatsächlich so gekommen, wie die Leute, mit denen du gesprochen hast, befürchtet haben, dass da reihenweise keine Krankenhäuser mehr auf dem Land zur Verfügung gestanden hätten?
Also im besten Fall nein. Also diese Reform will schon versprechen, dass für die Notfallversorgung Krankenhäuser erreichbar sind. Dafür sind dann die Länder zuständig in der Frage, wie konkret sie die Reform umsetzen. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen hat man das schon angegangen. Da gibt es dann eine bestimmte Kilometeranzahl oder Minutenanzahl mit dem Auto, bis man spätestens ein Krankenhaus erreicht hat. Mhm. Also das ist das Ziel. Und es ist richtig, da spricht man sozusagen von einem kalten Strukturwandel, dass man verhindern will, dass durch diesen Finanzdruck, wie es ja schon passiert, Krankenhäuser einfach so zumachen. Das war die Grundidee. Dennoch ist jedes Krankenhaus, was geschlossen wird, emotional. Auch wenn es vielleicht von außen nützlich erscheint, kann man das nicht immer vor Ort erklären, auch wenn es vielleicht rational in Ordnung ist, das eine oder andere Krankenhaus zu schließen. Es wird einfach extreme Einschnitte geben, um diese ganze Krankenhausgesellschaft irgendwie am Leben zu halten. Das wird nicht ohne schmerzhafte Einschnitte funktionieren.
Jetzt ist ja Nina Wagen mit der Reform vor allem den Ländern ein Stück weit entgegengekommen. Hat diese Sortierung der Krankenhäuser, wenn ich das richtig verstanden habe, abgeschwächt? Also es soll mehr Ausnahmen, längere Fristen, vielleicht gewisse Abstriche bei diesen Qualitätsstandards geben, so wie das auch die Länder gefordert hatten. Was bedeutet das ganz genau?
Ja, also ich glaube, die wichtigste Veränderung ist, dass die Krankenhäuser mehr Zeit bekommen, um die neuen Regeln umzusetzen. Das heißt, sie sollen bestimmte Leistungsgruppen zum Beispiel noch 3 Jahre anbieten können, ohne dass sie alle Erforderungen für diese Leistungsgruppen erfüllen müssen. Also zum Beispiel müssen sie nicht 3 Fachärzte oder Fachärztinnen haben, um was Bestimmtes anbieten zu können. Und mit der Zustimmung der Krankenkassen gehen solche Ausnahmen sogar bis zu 6 Jahre, also 2x3 Jahre Fristverlängerung. Dann soll es möglich sein, dass Krankenhäuser mit anderen Krankenhäusern kooperieren, um dann gemeinsam diese Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Dann wird es sozusagen zusammengezogen und es fallen Leistungsgruppen weg. Und insgesamt ist ein bisschen verschoben worden, wann diese Vorhaltevergütung greift, also dieses neue Finanzierungssystem. Mhm. Da gibt es mehr Zeit. Das soll dann insgesamt erst ab 2030 ganz scharf gestellt sein.
Aber wenn die jetzt so, ich greife mal den einen Punkt raus, wenn die jetzt noch bis zu 6 Jahre Zeit bekommen, um da bestimmte Qualitätsanforderungen zu erfüllen, bedeutet das nicht zwangsläufig eine schlechtere Behandlung der Patienten, als sie mit Lauterbachs Reform gekommen wäre? Weil das bedeutet, dass weiterhin vielleicht Operationen von Menschen gemacht werden, die dafür nicht die beste Erfahrung haben in Krankenhäusern, wo es nicht ausreichend Personal in einem Spezialbereich gibt. Das klingt ja ein bisschen gruselig aus Patientensicht?
Ja, das ist genau die Kritik, die an dieser Reform der Reform geübt wird. Nämlich, dass die Qualität dann schlechter werden könnte, genau wie du es sagst, weil Krankenhäuser Operationen anbieten, in denen sie vielleicht nicht so viel Routine haben und dass das gefährlich für die Patienten sein kann. Das kritisieren vor allen Dingen die Grünen im Bundestag sehr stark. Das zum einen, und zum anderen kritisieren sie, dass diese Doppelstrukturen, also dass unsere fiktive Stadt 3 Krankenhäuser mit Hüft-OPs hat, dass die auch noch 6 Jahre bleiben, weil man eben so viele Ausnahmen hat und dass deshalb die Reform in Wirklichkeit gar nicht umgesetzt wird. Letztlich kommt es aber jetzt darauf an, wie die Bundesländer und die Krankenhäuser die Reform dann tatsächlich umsetzen werden. Also ob jetzt wirklich alle Spielräume genutzt werden oder ob sie sich nicht vielleicht doch verändern. Allerdings hat die Geschichte gezeigt, dass es sehr viele, sehr starke Beharrungskräfte im Gesundheitssystem gibt.
Dann lass uns nochmal aufs Geld und auf die Kosten gucken. Das war ja auch ein ganz wichtiger Grund, wenn nicht der wichtigste, dieser Reform Geld zu sparen. Wobei jetzt so ein Umbau natürlich auch erstmal viel kostet. Aber wenn ich jetzt wieder an unsere fiktive Stadt denke mit den 3 Krankenhäusern, bleiben die dann jetzt erstmal alle 3 offen? Also wird die Reform der Reform teurer, als es ursprünglich gewesen wäre, oder günstiger? Was meinst du?
Also mit dem ursprünglichen Plan hätte, das hat das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung errechnet, hätten 9 Milliarden Euro pro Jahr gespart werden können. Diese Berechnung wird jetzt so nicht mehr stimmen. Also ganz viele Expertinnen und Experten sagen, dass der Spareffekt ausgebremst wird. Im Gegenteil, dass es sogar noch teurer wird. Der Bundesrechnungshof warnt, dass diese Reform der Reform in die Krankenkassen weitere Milliardenlöcher reißen wird. Also die Befürchtung ist, dass es eher teurer wird und nicht günstiger.
Gleichzeitig haben wir jetzt dieses schöne Sondervermögen, was die Ampel damals und Lauterbach noch nicht hatte. Und Krankenhäuser sind ja auch Infrastruktur. Man könnte ja jetzt theoretisch auch sagen, wenn die Menschen nicht wollen, dass ihr Krankenhaus in der Nähe geschlossen wird, wir haben ja jetzt Geld, stecken wir das einfach da rein in die Krankenhauslandschaft, um mehr Krankenhäuser zu retten.
Ja, also von diesem Geld wollen ja nicht nur die Krankenhäuser was abhaben, aber in der Tat fließt Geld aus dem Sondervermögen jetzt in die Krankenhausreform. Aber das hat Nina Wagen, die Gesundheitsministerin von der CDU, heute gesagt, nur in solche Krankenhäuser, die bereit sind, ihre Strukturen auch wirklich anzupassen, also die bei der Reform mitmachen wollen. Insgesamt kriegen die Krankenhäuser rund 50 Milliarden Euro für die Transformation, die Hälfte vom Bund, die andere Hälfte vom Land. Eigentlich sollten die Krankenkassen diese Bundseite bezahlen, aber jetzt kommt das eben aus dem Sondervermögen.
Felicitas, spannendes, komplexes Thema. Vielen Dank, dass du uns das erklärt hast.
Gerne.
In Baden-Württemberg, so hört man, da sind viele Menschen eher traditionell, eher konservativ. Vor 15 Jahren haben die dann aber was gemacht, was es in Deutschland so noch nie gab. Einen Grünen zum Ministerpräsidenten gewählt. Und Winfried Kretschmann, der hat sich da so lange an der Spitze gehalten wie kein anderer. Damit ist jetzt Schluss. Bei der Wahl am Sonntag will der Grüne Cem Özdemir ihn beerben, während die CDU mit Spitzenkandidat Manuel Hagel sagt, nee Leute, Grün in Baden-Württemberg, das war eher so eine ganz komische Verirrung der Geschichte. Dieses Bundesland ist konservativ, das ist schwarz und das holen wir uns jetzt zurück. Und in Baden-Württemberg, dem Land von Mercedes, Porsche, Bosch, SAP und so weiter, da geht es natürlich in so einem Wahlkampf auch ganz zentral um die Wirtschaftspolitik. Zumal die Zeiten ja für diese ganzen deutschen Traditionsunternehmen wirklich nicht gerade rosig laufen. Da werden viele Stellen gestrichen.
Wir brauchen den roten Teppich für Technologie. Karl Benz, der hat ja auch das Auto nicht erfunden, weil irgendwer die Kutsche verboten hat, sondern weil er was Neues entdecken wollte. Diese Kreativität, diese Freude am Erfinden, das ist doch der Baden-Württemberg-Geist.
Das sagt CDU-Kandidat Manuel Hagel. Aus Sicht der CDU, da geht ja Grün und gute Wirtschaftspolitik gar nicht zusammen. Im Gegenteil, die CDU sagt, Wirtschaft ankurbeln, das heißt vor allem weniger Steuern, weniger Vorgaben, weniger Bürokratie, gerade auch beim Thema Klimaschutz. Und Cem Özdemir, der will offenbar am liebsten gar nicht so grün rüberkommen.
Hier stehen die baden-württembergischen Grünen zur Wahl, nicht die Bundespartei. Und die baden-württembergischen Grünen sind so, wie ich bin. Die sind so, wie Winfried Kretschmann ist. Wir sind beides Grüne. Aber wir sind halt andere Grüne.
Er umschmeichelt die Autoindustrie und sagt,
nicht mit Kulturkampf, indem wir zusammenarbeiten. Dann sind wir in Baden-Württemberg immer besonders stark.
Wir wollen da jetzt nochmal einsteigen. Haben die Grünen in den 15 Jahren in Baden-Württemberg bewiesen, dass Klimaschutz die Wirtschaft voll voranbringt? Oder haben die Menschen von grüner Transformation eher die Nase voll Oder sind die Grünen in Baden-Württemberg eigentlich gar keine echten Grünen? Das alles habe ich mit Katharina Thoms besprochen, die bis vor kurzem unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg war und jetzt seit einer Weile im Hauptstadtstudio für die Grünen und für Klima- und Energiepolitik zuständig ist. Katharina, für alle, die jetzt nicht aus dem Ländle kommen, wenn man das überhaupt so sagen darf, als nicht Baden-Württembergerin oder sich da nicht so auskennen, nimm uns mal ein bisschen mit in die Lebenswelt da. Welche Bedeutung hat vor allem die Industrie für Baden-Württemberg, für die Menschen?
Ja, das klingt jetzt wie abgedroschen, aber es ist schon echt die DNA. Und das liegt daran, dass es eben nicht nur die ganz großen Firmen sind, die wir vielleicht alle kennen, auch wenn wir noch nie in Baden-Württemberg waren, also Bosch, Mercedes, Daimler, Porsche. Das sind die dicken Klopse, die in den Städten stehen. Aber was Baden-Württemberg ausmacht, ist, dass wirklich bis im hinterletzten Schwarzwald oder Dorf auf der Schwäbischen Alb irgendwie die berühmten Hidden Champions sitzen, also die Weltmarktführer, die vielleicht ein besonderes Teil herstellen, was niemand sonst so toll kann. Und viel ist eben Auto- und Zulieferindustrie, aber nicht nur. Und das ist sehr verbreitet. Das hat tatsächlich historische Wurzeln, weil war ein Agrarland, da ist dann viel weggebrochen. Die haben auch viel Erfahrung mit Strukturwandel. Die hatten mal eine riesengroße Textilindustrie, davon ist nicht mehr viel übrig. Und die haben sich immer wieder neu erfunden. Und eben auch, weil diese Landwirtschaft in Baden-Württemberg so schwierig war, hat sich auch immer parallel schon auch seit Zeiten der Industrialisierung die Industrie eben auf dem Land entwickelt. Ja, um einfach überleben zu können.
Stichwort Strukturwandel. Jetzt haben wir ja seit einiger Zeit ziemlich große Probleme, was das Wachstum in der Wirtschaft generell angeht, gerade auch in so Traditionsbereichen wie der Autoindustrie. Das geht ja dann wahrscheinlich an Baden-Württemberg auch nicht spurlos vorbei, würde ich mal annehmen, gerade als Autoland.
Absolut. Das ist ein riesengroßes Thema. Das ist den Menschen, wenn man auf die Umfragen guckt, auch am allerwichtigsten in diesem Wahlkampf. Es ist auch bei den Parteien immer auf Punkt 1 in den Wahlprogrammen sieht man das. Dieser Strukturwandel, diese Transformation, vor allem eben ja weg vom Verbrenner hin zu Elektromobilität und alles, was da dranhängt für die Zulieferindustrie, das ist sehr wichtig. Und es ist komplex. Also wir hören natürlich oft Schlagworte, Stellenabbau und so weiter. Aber man merkt, die goldenen Zeiten sind vorbei. Das ist ein Land, was vom Export vor allem gelebt hat und den Wohlstand da erwirtschaftet hat. Und dieser Export ist eingebrochen. Wir haben einmal China, die inzwischen selber sehr erfolgreich deutlich günstigere Elektroautos bauen. Und wir haben auf der anderen Seite die USA, die mit Zöllen kommen. Also auch da ist es zurückgegangen. Wir hatten Krisen, Ukraine-Krieg, wir hatten die Corona-Krise. Das ist jetzt alles eben in den letzten Jahren, hat das dieses Land ziemlich durchgeschüttelt. Und es sind viele Stellen schon abgebaut worden. Es werden wohl auch noch weiter Stellen abgebaut werden. Das ist einerseits tatsächlich lange schon klar, weil klar ist, beim Elektroauto braucht man einfach völlig andere Dinge und weniger Teile, als man für den Verbrenner braucht. Und die Autofirmen haben das teilweise auch ein bisschen spät angegangen und dann haben sie halt eine Strategie gesetzt, wo es eben nicht so richtig funktioniert hat. Der Stellenabbau bis jetzt ist in vielen, vielen Fällen aber nicht so, dass man die Leute wirklich richtig rausgeschmissen hat, sondern da gab es dann oft Abfindungen oder man hat Rentenregelungen gefunden, dass man die Stellen nicht neu besetzt und so. Aber das kommt jetzt langsam an die Grenzen.
Jetzt hatten die da ja in Baden-Württemberg 15 Jahre einen Grünen an der Spitze. Und Winfried Kretschmann ist ja auch sehr beliebt, so wie ich das mitbekomme. Wenn wir mal auf seine wirtschaftspolitische Bilanz schauen, da könnte man ja jetzt annehmen, er hat da voll auf grüne Transformationen gesetzt, schon viel früher als alle anderen erkannt, das E-Auto ist es, da marschieren wir jetzt hin und so weiter. Ist das so oder wird ihm das umgekehrt auch angelastet von den Wählern, dass es da wirtschaftlich kriselt?
Ich weiß gar nicht, ob es ihm angelastet wird, aber er hat aus seiner Sicht genau das eben nicht gemacht, was man von einem Grünen, ich sag's bewusst, so befürchtet hat. Das hat man ja am Anfang, man hatte ja echt Angst, oh Gott, da kommt jetzt einer und jetzt geht hier alles den Bach runter. Sondern er hat ja viel mit der Autowirtschaft gesprochen, hat sehr schnell den Kurs geändert, von wegen weniger Autos sind besser als mehr. Das hat er nur einmal gesagt und dann nie wieder. Und hat da sehr viel Verständnis auch aufgebracht, hat auch geworben bis in nach Brüssel und natürlich in die Bundesregierung dafür, dass man die Vorgaben zum Beispiel nicht so streng machen soll. Und das überrascht natürlich schon, denn Winfried Kretschmann ist ein begeisterter Öko- und Biologe. Das, wenn man einmal mit ihm auf diesen berühmten Wanderungen unterwegs war, wie der sich freuen kann, wenn er einen Pilz am Wegesrand findet, das ist schon bemerkenswert. Gleichzeitig kann man aber sofort wieder mit ihm darüber streiten, ob die Vorgaben aus Brüssel für einen Verbrenner nicht eigentlich viel zu streng sind, so wie er das nämlich auch sieht. Und wenn man dann guckt, was hat man eigentlich ja für typisch grüne Dinge im Baden-Württemberg erreicht in den vergangenen 15 Jahren, dann würde ich mal sagen, dass diejenigen, die sehr, sehr grün ticken, da eher enttäuscht sind, dass man sich da vielleicht auch mehr erhofft hatte. Also bei der Ökolandwirtschaft hat man zwar ausgebaut, aber lange nicht so, wie man das eigentlich wollte. Genauso wie bei zum Beispiel der Windkraft. Da hat man sich ganz viel vorgenommen und musste dann aber die Ziele nach und nach einstreichen. Da ist jetzt einiges gelockert worden an Genehmigungsregelungen und so weiter. Aber bei der Solarenergie, da ist man ziemlich gut auf dem Weg. Man hat sich sehr ehrgeizige Klimaziele vorgenommen, klimaneutral bis 2040, also viel schneller als der Bund. Und auch da ist man weit entfernt davon, das zu erreichen, wenn man jetzt einfach so weitermachen würde.
Okay, aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, kann man jetzt nicht sagen, Baden-Württemberg als grünes Experimentierlabor hat gezeigt, grüne Transformation läuft, so kann es gehen, Positivbeispiel.
Also das würde ich jetzt nun wiederum auch nicht sagen. Es ist einfach so, dass man sich extrem ehrgeizige Ziele gesteckt hat und die musste man einfach nach und nach einkassieren. Man hat schon viel erreicht, aber das ist jetzt kein urbaden-württembergisches Phänomen. Manche Dinge, zum Beispiel Ladesäulen, da ist Bayern zum Beispiel viel besser als Baden-Württemberg. Man hat schon viel investiert, es ist auch viel Innovation in diesen Bereichen dort unterwegs, also die Tüftler und so, das stimmt schon auch alles, aber man ist nicht unbedingt auf Platz 1.
Auf Bundesebene ist die Wirtschaft ja auch das ganz große Thema. Die Strategie der unionsgeführten Regierung, würde ich sagen, geht eher in die Richtung, wir müssen Unternehmer entlasten, deshalb weniger Steuern, weniger Bürokratie, weniger Vorgaben und eben vor allem auch im Klimabereich, also Zurückdrehen des Verbrennerverbots, Zurückdrehen des Lieferkettengesetzes und so weiter und so fort. Das hat ja die Bundes-CDU alles vorangetrieben. Wie ist das jetzt im Wahlkampf in Baden-Württemberg? Ist das da auch so die Linie vor allem der CDU?
Absolut. Also klar, man muss sagen, es ist das gleiche Grundsatzprogramm und da liegt sich auch das Wahlprogramm jetzt ganz ähnlich. Also Verbrennerverbot nicht nur lockern, so wie man das jetzt bei der EU-Kommission ja so vorhat, sondern einfach weg damit, keine Vorgaben aus Brüssel, was das angeht. Das ist die Forderung vom Spitzenkandidat Manuel Hagel oder eben bei den Erneuerbaren nicht die Windkraft super privilegieren, so nennen sie das im Wahlprogramm, sondern da heißt es dann Umweltschutz mit Vernunft und Technologieoffenheit. Also man hat schon auch diesen Anspruch, wir sind eine Volkspartei und wir möchten die Leute zusammenbringen und wir sehen, Klimaschutz ist einfach nicht en vogue, die Leute haben andere Sorgen und wir wollen mit denen nicht damit kommen und man ist da schon auf einer ähnlichen Linie, da erkennt man viele Dinge wieder, die auch im Koalitionsvertrag auf Bundesebene stehen.
Und wird das kritisch diskutiert jetzt im Wahlkampf? Also es ist ja so ein bisschen so ein Finish zwischen CDU und Grünen, sagen die Grünen, nee, wir wollen jetzt aber doch voll auf grüne Transformation gehen, auch wenn das Winfried Kretschmann vielleicht nicht so gemacht hat, oder wollen CDU und Grüne im Grunde genau das Gleiche, weil die regieren ja auch zusammen, oder wie wird das diskutiert?
Also genau das Gleiche vielleicht nicht, aber da sind schon sehr viele Parallelen, auch wenn man die Reden sich anhört und der Sound und auch die Wahlprogramme, das ist man nicht so wahnsinnig weit auseinander. Ja, weil man hat jetzt 10 Jahre miteinander regiert und klar, die Grünen, also Cem Özdemir sagt, das wollen wir gerne auch weitermachen und die Frage ist tatsächlich so, wie jetzt die Umfragen gerade aussehen, gibt es überhaupt eine andere Option? Die Frage ist vielleicht nur die Reihenfolge, aber eigentlich Grün, Schwarz, Schwarz, Grün, darauf wird es voraussichtlich hinauslaufen. Und das hat ja auch damit zu tun, dass eben im Wahlkampf sich das jetzt nochmal ziemlich gedreht hat. Also lange war eigentlich, klar, hat eigentlich jeder damit gerechnet, dass die Grünen auf Platz 2 landen. Die CDU hatten einen Lauf, auch aufgrund des Bundestrends, lagen in den Umfragen seit Monaten immer vorn. Und das hat sich jetzt nochmal gedreht, auch mit der Bekanntheit von Cem Özdemir hat es zu tun, aber auch mit der, Nichtbekanntheit und jetzt doch durch den Spitzenkandidaten Manuel Hagel, dem ja ein Video von vor 8 Jahren zum Verhängnis geworden ist, wo er sich über eine Schülerin und ihre rehbraunen Augen äußert. Das hat jetzt eine ziemliche Kurve genommen und jetzt ist es auch ein bisschen ungemütlich geworden und jetzt ist es ein Lagerwahlkampf. So hat es die CDU auch selber intern ausgerufen. Jetzt müssen wir zurückkeilen und das spürt man jetzt gerade und deswegen wird es jetzt am Ende dann nochmal richtig spannend.
Aber jetzt auch jenseits dieser beiden Personen, Cem Özdemir, Manuel Hagel und deren Problemen, die jetzt vielleicht jeweils für sich im Wahlkampf hatten, vielleicht können wir nochmal so ein bisschen in das Mindset in Baden-Württemberg reingucken, ohne jetzt zu sagen, dass alle Menschen da gleich ticken. Aber es ist ja schon interessant, ne? Die hatten jetzt 15 Jahre grünen Ministerpräsident. Cem Özdemir steht jetzt auch eigentlich ganz gut da, gab eine große Aufholjagd. Also wie grün ticken denn sozusagen die Menschen in Baden-Württemberg? Wollen die grüne Politik oder wollen die eigentlich nur grüne Personen, die aber eigentlich CDU-Politik machen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die wirklich auch grüne Personen wollen. Ich würde mal sagen, die sind so ganz gute Brückenbauer, die Personen, die da bisher standen, Kretschmann und jetzt eben Özdemir versucht es sozusagen auch. dass man nicht so richtig merkt, dass sie bei den Grünen sind, dass man schon das Gefühl hat, ja, da wird vielleicht auch was für die Umwelt getan, aber störe meine Kreise nicht, würde ich vielleicht mal so sagen. Also wenn es einem gut geht, dann wird da auch gerne investiert. Deswegen läuft, glaube ich, auch der Ausbau von der Solarenergie so super. Also da sind auf den Einfamilienhäusern viele, viele mit Solardach obendrauf, weil das kann man ja dann machen und das passt dann. Und da will man ja auch was für die Umwelt und für die Zukunft tun. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon auch ein konservatives Land. Deswegen ist die CDU ja auch jahrzehntelang so erfolgreich gewesen. Und ich erinnere mich an einen Satz von einem Wähler aus früheren Zeiten und der fasst es eigentlich ganz gut zusammen, dieses Mindset. Da hat er gesagt, ja, der Kretschmann, der sei ja schon gut, ist halt nur ein bisschen Grün-Org-Striche. Also du hast es, glaube ich, verstanden.
Ich habe es verstanden, ja.
Das ist ungefähr, glaube ich, das, wo man das so zusammenfassen kann.
Und wie finden das die, also du bist jetzt im Hauptstadtstudio und beobachtest da auch die Grünen auf Bundesebene, wie finden die das denn eigentlich? Das ist ja für die wahrscheinlich ein riesigen Erfolg, dass sie in dem Bundesland jetzt so lange regiert haben. Aber gleichzeitig, wenn da Leute sitzen, auch jetzt mit Özdemir, die so stark von der Parteilinie abweichen und vielleicht nur so ein bisschen grün angestrichen sind.
Ja, also ich würde mal sagen, die gucken da mit der Faust in der Tasche zu, weil sie natürlich da schon auf Disziplin beordert sind und zu sagen, man will jetzt da nicht diesen Wahlkampf stören, auch wenn Özdemir das ja wirklich sehr explizit macht. Also es kommt kaum eine Rede aus, wo er nicht auch gegen die Grünen in Berlin schießt. Er hat sich ja auch sehr deutlich geäußert, als sie da bei Mercosur anders abgestimmt haben. Und auch auf dem Parteitag war das im vergangenen Herbst schon so, dass da also der Applaus da war. Aber man hat schon gemerkt, es ist das Bauchgrummeln schon gleichzeitig da. Man will aber eben diesen Erfolg nicht stören.
Wir haben es schon gesagt, wahrscheinlich wird sich oder sehr wahrscheinlich wird sich das Rennen zwischen Manuel Hagel von der CDU und Cem Özdemir von den Grünen entscheiden. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf die ganzen anderen Parteien und die Umfragen eingehen. Das machen wir dann am Sonntag in aller Ausführlichkeit. Aber auf die AfD würde ich gerne doch noch mal kurz gucken, weil die ja doch relativ hoch steht in den Umfragen. Wie erklärt sich das, wenn doch eigentlich bisher zum Beispiel mit Kretschmann viele so zufrieden waren? Liegt das dann jetzt auch an den wirtschaftlichen Problemen, an dem Unmut darüber oder welche Gründe hat das?
Das liegt auf jeden Fall daran, aber das sollte man, glaube ich, nicht singulär betrachten. Auch da hilft tatsächlich nochmal ein Blick zurück, auch in die Geschichte. Dann ist es irgendwie schon auch eine gewisse Tradition. Also in Baden-Württemberg war es einer der Landtage, in denen schon in den 60er Jahren die NPD saß, in denen später die Republikaner als rechtsextreme Partei saßen. Und auch Baden-Württemberg war das erste westdeutsche Bundesland, in dem die AfD 2016 eingezogen ist, mit einem ziemlich guten Ergebnis damals auch. Also man hat da schon so gewisse Traditionslinien und eben Punkte, an denen man die Menschen ansprechen kann. Sicherlich war es damals das Thema Migration ganz stark. Das ist in diesem Wahlkampf anders. Die gehen auch sehr stark auf diese Wirtschaftsthemen, auf die Auto- und Zulieferindustrie und schüren da, ich würde schon fast sagen, Angst und Panik vor Wohlstandsverlust und das trifft einen Nerv und gleichzeitig auch vielleicht die Enttäuschung von Konservativen, bei denen die CDU und vielleicht aber auch die FDP nicht so in Anführungszeichen geliefert hat, wie sie sich das erwünscht haben. Also da sind es nicht unbedingt die Abgehängten, die AfD wählen, sondern eben die Leute, die fürchten, dass sie was verlieren könnten und die sich vielleicht auch zurücksehen nach diesem Bild, was die AfD ja zeichnet. Also Verbrennermotor, wir kriegen wieder Gas und wir bauen wieder Atomkraftwerke. Das ist ja so das Bild, was sie zeichnet.
Auch gerade so der Mittelstand. Wir hatten ja auch die große Debatte, wie der deutsche Mittelstand zur AfD steht. Und jetzt hast du gesagt, da gibt es eben viele von diesen typischen mittelständischen Hidden Champions. Weißt du, wie die sich da so verhalten?
Ja, nach außen ist man da natürlich zurückhaltender. Aber ja, natürlich, auch aus den Ebenen ist tatsächlich da schon so eine gewisse eben Enttäuschung, vor allem Konservativer zu hören, die dann sagen, naja, vielleicht muss man dann doch mal da überlegen, ob man mit denen nicht redet, ja, ob man da nicht dieses Brandmauerprinzip sozusagen sein lässt. Das ist auf kommunaler Ebene auch in Baden-Württemberg schon längst nicht mehr so, dass diese Brandmauer irgendwie durchgehalten wird. Und ja, bei der CDU versucht man dann immer, sich zu retten, indem man sagt, naja, wir reden nicht mit der AfD, da grenzen wir uns ab, aber wir reden mit denen, die die AfD wählen. Das sind andere Konfliktlinien, würde ich sagen, als vielleicht in Thüringen, Sachsen oder in Sachsen-Anhalt.
Katharina, super. Ganz vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, gedanklich nach Baden-Württemberg. Und du bist jetzt auch physisch gleich auf dem Weg dahin. Viel Spaß und danke dir.
Danke auch.
Und ich habe es im Gespräch schon mal kurz angedeutet. Wir haben jetzt einiges beiseite gelassen. Wie steht es um die Linke zum Beispiel, um die FDP? Schaffen die den Sprung in den Landtag? Und was bedeutet das dann? Was hat den Wahlkampf jenseits der Wirtschaftspolitik geprägt? Das alles werten wir dann aber am Sonntag in einer extra Spezialfolge von der Tag aus, wenn wir dann den Ausgang der Wahl kennen. Die Sonderfolge mit Tilko Gries findet ihr dann abends hier im der Tag Feed. Bis dahin erstmal schönes Wochenende wünschen Tom Funke und ich, Josephine Schulz. Wir waren das Team heute. Der Tag at deutschlandfunk.de ist weiterhin die Adresse für Feedback. Schreibt uns gerne und ansonsten genießt die Sonne. Tschüss.